Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde, im Jahre 936 hat Otto der Große die Ungarn bei Augsburg an der Lech geschlagen, sie zur Vernunft gebracht und sie in die Gegend von Donau und Theiß zurückgeschickt. Heute hören wir Namen wie Franz Todt, Laszlo Szabo und Tomasz Domani. Hilf Herr, die Ungarn kommen. Ich möchte euch ganz herzlich danken und euch gratulieren, dass ihr dieses Opfer aufbringt bei solch einem schönen Wetter am Sabbatnachmittag, einem bibelwissenschaftlichen Vortrag zuzuhören. Ich hoffe, dass wir auf unsere Rechnung kommen. Wir lesen zu Beginn unserer Ausführungen einen Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 30 und 31. Apostelgeschichte 8, Verse 30 und 31. Da heißt es: Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er, der Kämmerer, den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, so mich niemand anleitet? Und ermahnte Philippus, dass er aufträte und sich zu ihm setzte. Eure Einladung zu diesem Anlass erinnert mich eben an diese Geschichte, nämlich an die Bitte des Kämmerers an Philippus: Komm, tritt doch herauf und setz dich auf den Bock. Ich komme nicht klar mit diesem Buch. Nun, wir sind zwar nicht so unbedarft in Bezug auf das Neue Testament wie der Kämmerer oder auf das Alte Testament wie der Kämmerer aus dem Mohrenland, aber Fragen haben wir alle Male. Und je mehr wir die Schrift lesen und kennen, desto mehr Fragen haben wir auch. Speziell im Zusammenhang mit den Evangelien, zum Beispiel: Warum sind die vier Evangelien von so unterschiedlicher Länge? Markus Kapitel 16, Lukas Kapitel 24, Johannes Kapitel 21 und Matthäus Kapitel 28. Warum beschränkt sich die öffentliche Wirksamkeit Jesu in den sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, auf ein Jahr, während Johannes von 3,5 Jahren der Wirksamkeit Jesu spricht? Warum präsentiert Matthäus einen ganz anderen Stammbaum Jesu als Lukas? Welchen Einfluss haben diese Unterschiede auf den Inhalt der Evangelien? Und schließlich, wie steht es um die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien und ihrer Berichte über Jesus, wenn diese Berichte so unterschiedlich sind? Das sind einige substanzielle Fragen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Als die frühe Kirche daran ging, die Bücher des Neuen Testamentes zusammenzustellen, da stand sie vor der heiklen Frage, welches der vier Evangelien sie in den Kanon aufnehmen sollte. Sollte sie sich für ein einziges Evangelium entscheiden, wie das hier beispielsweise der Kritiker Martion vorgemacht hatte? Oder sollte sie alle vier Evangelien als urchristliches Zeugnis über das Leben und über das Wirken Jesu in den Kanon aufnehmen? Nun, sie entschied sich ganz bewusst für die zweite Option, selbst auf die Gefahr hin, dass gewisse Unterschiede und Abweichungen zwischen den vier Evangelien gegeneinander ausgespielt werden könnten. Sie tat dies zum einen, weil sie nicht entscheiden konnte oder wollte, welches der Evangelien den historischen Ereignissen am nächsten stünde, und zum anderen, sie erkannte, dass der Besitz von vier Evangelien ein größerer Gewinn wäre, als wenn man nur bei einem bleiben würde. Denn aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der vier Autoren ergibt sich ein umfassenderes, ein vielschichtigeres, ein interessantes Bild von Jesus und seiner Botschaft. So versteht Markus sein Evangelium als Zeugnis von Jesus als Sohn Gottes. Und so porträtiert er ihn auch. Interessanterweise finden wir an drei markanten Stellen des Markus-Evangeliums die Aussage Sohn Gottes, nämlich bei Jesu Taufe zu Beginn des Markus-Evangeliums, dann auf dem Berg der Verklärung in der Mitte des Markus-Evangeliums und dann unter dem Kreuz aus dem Munde des römischen Hauptmanns, der sagt, siehe, das ist Gottes Sohn. Es ist wie ein Bogen. Es beginnt mit diesem Zeugnis, das ist Gottes Sohn, das der Heilige Geist abgibt von Jesus. Dann kommt noch einmal die Stimme des Heiligen Geistes auf dem Berg der Verklärung und schließlich unter dem Kreuz der Hauptmann. Lukas stellt den Lesern seines Evangeliums Christus als den Heiland, als den Soter der Verlorenen, der Randständigen dar. Und da sehen wir dementsprechend im Lukas-Evangelium, wie stark er sich um die Randfiguren bemüht, um Zöllner, um Sünder, um Prostituierte und dergleichen. Johannes zeichnet Jesus als den Herrn inmitten seiner Gemeinde, während Matthäus in Jesus den großen Lehrer, den Meister Israels sieht. Wer das Neue Testament zu verstehen sucht, dem kommen solche zentrale Rahmenbedingungen hilfreich entgegen. Dennoch stellt sich die Frage, was ist die eigentliche Ursache dieser Unterschiede zwischen den verschiedenen Jesus-Überlieferungen durch die Evangelisten? Warum lautet die erste Seligpreisung bei Matthäus, selig sind die geistlich Armen, über die wir heute Morgen kurz etwas gesagt haben, und bei Lukas heißt es, selig seid ihr Armen? Also eindeutig ein sozialer Aspekt, während die Formulierung bei Matthäus eine geistliche Ausrichtung aufweist. Die einsichtige Antwort lautet, die Schreiber der Evangelien waren beim Abfassen ihrer Jesusdarstellung nicht nur an der Jesusgeschichte an sich interessiert, sondern ebenso an der Situation und an der Denkungsart, an der Mentalität der Erstleser ihres Evangeliums. Die Erstleser der Evangelien waren im Unterschied zu den mehrheitlich aus dem Judentum stammenden Zuhörern Jesu, die Erstleser der Evangelien 40, 50 Jahre später, waren bereits bekehrte Christen. Matthäus schrieb seinen Bericht 50 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu. Zu der Zeit gab es bereits viele feste Jesus-Anhänger und sogar organisierte Jesus-Gruppen, Jesus-Gemeinden. Wo bereits organisierte Gruppen existieren, da gibt es auch dementsprechend ganz spezifische Bedürfnisse, und dementsprechend auch Fragen und Zielsetzungen. Man denke zum Beispiel an die Predigt. Man denke an die Verkündigung der Worte und der Taten Jesu. Man denke an den Gottesdienst mit Textlesung, mit Predigt, mit Gebet, mit Gesang. Man denke an die Katechese, das heißt an die Glaubensunterweisung von Interessenten. Mir kommt in diesem Zusammenhang das Johannesevangelium in den Sinn, dessen Kapitel den zentralen Themen des christlichen Glaubens gewidmet sind. Zunächst beginnt Johannes mit einem Prolog, Johannes 1, 1 bis 18. Und in diesem Prolog erscheinen zentrale Begriffe, wie zum Beispiel Wort, Licht, Tempel. Und Das, was nachher folgt im Johannesevangelium, ist eine Entfaltung dieser zentralen Begriffe. Man nennt das einen emblematischen Einstieg in ein literarisches Werk. Und dann, innerhalb dieser Struktur, gelingt es Johannes noch etwas anderes zu tun, nämlich Jesus zu porträtieren entlang der katechetischen Gegenstände, die die ersten Christen oder die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts bereits zu hören bekommen haben. Also, Jesus, der menschgewordene Gott im ersten Kapitel, Jesus, der gottgesandte Messias im zweiten Kapitel, man denke an die Hochzeit zu Kana und dort, wie sich Jesus als Messias erweist durch verschiedene Wundertaten. Dann die Taufe als Beginn des neuen Lebens im Gespräch mit Nikodemus. Dann die Sendung der Gemeinde im Anschluss an das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Nicht? Nach diesem Gespräch kommen die Jünger und sagen, Rabbi is, und dann merken sie, eigentlich geht es um Mission. Dann das Abendmahl in Kapitel 6, dann der Sinn des Leides in der Auseinandersetzung um die Heilung des Blindgeborenen, dann die Diakonie in der Predigt vom guten Hirten, Kapitel 10, die Lehre von der Auferstehung im Anschluss an die Auferweckung des Lazarus, Kapitel 11, dann die Diakonie als Dienst an der Gemeinschaft, dargestellt in Kapitel 13 anhand der Fußwaschung. Das sind schon Elemente, die fest integriert sind in der neutestamentlichen Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts. Zu den Bedürfnissen einer gut funktionierenden Gemeinschaft gehören natürlich auch Wege der Konfliktlösung, der Selbstreinigung der Beziehungen, der Versöhnung und dergleichen. Wir können davon ausgehen, dass es zu dieser Zeit einen ganzen Stand von Christen gab, die vollzeitlich Missionsarbeit betrieben haben und auf diese Weise Gemeinden existierten. Diese zweckorientierte Auseinandersetzung bzw. Betrachtungsweise brachte es eben auch mit sich, dass die Evangelisten die zu berichtenden Worte und Taten Jesu nicht streng chronologisch verarbeitet haben, sondern thematisch. Das heißt, nach den Bedürfnissen und nach den Arten der Gemeindeaktivitäten im Alltag. Deshalb informieren die Evangelien nicht allein über das Leben und über die Lehre Jesu in einer historisch-chronologischen Weise, sondern auch über das Leben und die Verkündigung der nach Jesus entstandenen christlichen Gemeinden bis hinein in die vierte Generation. Nun, mit diesen Vorgaben vor Augen haben Forscher die Lebensumstände der Erstempfänger der Evangelien beleuchtet und sind dabei zum Schluss gekommen, dass es eben durchaus Sinn macht, bestimmte Aussagen Jesu vor dem Hintergrund dieser neuen Situation der Hörerschaft zu verstehen und zu deuten. Diesem Verständnisansatz wollen wir nun anhand der Begriffe Wanderapostolat und Wanderapostel nachgehen. Bekanntlich führte Jesus zur Zeit seines öffentlichen Wirkens das Leben eines Wanderpredigers, der in Galiläa und in den benachbarten Gebieten, also Syrien, Libanon, umherzog. Ebenso wissen wir, dass die Jünger, die sich Jesus anschlossen, sein Leben als Wanderapostel teilten und seine Botschaft weiter verkündigten. Das ist das Bild von den Anfängen der Jesusbewegung in den Evangelien. Weniger bekannt ist es, dass Jesus mit seinem Wanderleben eine Lebensform begründet hat, die sich einige Generationen lang über seinen Tod, über seine Auferstehung hinaus unter den Christen behauptete und im syrisch-palästinensischen Raum noch bis zu Beginn des dritten Jahrhunderts hinein praktiziert wurde. Jesus hat also nicht, wie hernach die christlichen Missionare, Ortsgemeinde gegründet, sondern eine Bewegung von wandernden charismatischen Predigern ins Leben gerufen, die wie er von Ort zu Ort zogen, predigten und heilten. Der evangelische Theologe Gerd Theissen aus Heidelberg und aus Neuchâtel in der Schweiz, der sich sehr stark mit der Soziologie, also mit den gesellschaftlichen Verhältnissen des Urchristentums befasst hatte, kommt zum Schluss, dass die Evangelien das Programm dieser christlichen Lebensform bewahrt haben. Gerd Theissen sagt, die radikalen Regeln und Anweisungen für das Leben der Wandelprediger wären 40 bis 50 Jahre nach dem Tode Jesu nicht mehr so ausführlich überliefert worden, wenn es niemanden mehr gegeben hätte, der sie auch befolgte. So stellt Matthäus in Kapitel 10 aus überliefertem Material eine Aussendungsrede zusammen, die Jesus vor seinen Jüngern hält. Und das ist nicht nur aus Interesse an der Vergangenheit. Die Rede dient ebenso seiner Gegenwart, der Gemeinde der Jahre um 80, um 90 nach Christus. Deshalb sollte man sich angewöhnen, sein Evangelium mit neuen Augen zu lesen, nämlich nicht nur aus Interesse am übergeschichtlichen Jesus und mit der Frage vor Augen, ja, was hat Jesus denn damals getan und was hat er denn gesagt, wie hat er es gesagt? Vielmehr steht die Frage im Raum, wie hat Matthäus für die Erstleser seines Evangeliums, das heißt für die judenchristlichen Gemeinden in Palästina und Syrien, die Worte Jesu zusammengestellt und überliefert? Und wie wurden seine Worte gegen Ende des ersten Jahrhunderts von den christlichen Empfängern gelesen und verstanden? So sind etwa die Berufungsberichte in den Evangelien. Man denke an die Berufung der Jünger. Sie sind da am See, Jesus kommt vorbei, sieht, wie sie sich da abrackern, sagt, werfet euer Netz hinaus, und sie tun es, sie sind überzeugt, und dann stehen sie auf und ziehen mit ihm. Oder man denke an die Darstellung, wie Matthäus Levi zum Apostelamt gerufen wird. Er sitzt da am Zoll, Jesus kommt vorbei, ruft ihn, und er bricht auf und geht. Diese Berichte sind deshalb interessant, nicht weil sie der Entscheidung der ersten Jünger zu Jesus' Nachfolge berichten. Sie erzählen auch, dass man zum Wanderapostel berufen werden konnte, und zwar nicht nur damals, zu Lebzeiten Jesu, sondern auch in der Gegenwart der jungen Kirche. Wie man sich das in der Zeit nach der Himmelfahrt konkret vorstellen kann oder vorstellen soll, verdeutlicht der Bericht in Apostelgeschichte Kapitel 13 in den Versen 1 bis 5. Ich lese diesen Text etwas gerafft, Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, in der Gemeinde von Antiochien gab es Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, Lucius und Manahem und Paulus oder Saulus. Als sie nun zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, aus. Da fasteten sie und beteten sie, legten die Hände auf und sandten sie aus und ließen sie sie ziehen. Nachdem sie nun vom Heiligen Geist ausgesandt waren, gingen sie nach Seleukia hinab und segelten von dort nach Zypern. Soweit dieser Bericht. Sie verkündigten hier das Evangelium Gottes. Gegenüber den Jüngerberufungen zur Zeit Jesu hat sich die Situation vielleicht 10 Jahre später nur wenig verändert. Denn ungefähr diesen Zeithorizont haben wir vorzustellen zwischen der Auferstehung, zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Bekehrung des Apostels Paulus bzw. seine Sendung. Ja, etwa 10 Jahre. Die Situation hat sich wenig verändert. Es gibt nun christliche Gemeinden im Unterschied zu den Tagen Jesu. Es gibt also Gemeinden, aus denen Wanderapostel rekrutiert werden. Es ist jedoch nicht mehr der irdische Jesus, sondern es ist der Heilige Geist, der auffordert, diesen Weg zu gehen. Zudem geschieht das im institutionellen Rahmen eines Gottesdienstes. Gleichgeblieben sind dagegen die Berufung als solche, der Aufbruch der Wanderapostel aus einem relativ gesicherten Umfeld hinaus in die Ungewissheit. Geblieben ist auch das Phänomen der Wanderschaft, hier dargestellt als gefährliche, als Seefahrt. Der Auftrag zum Wanderapostolat bestimmte nicht nur die Zeit Jesu. Er überdauerte auch die Zeit des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter. Im syrisch-palästinensischen Raum ist das Wanderapostolat bis ins 3. Jahrhundert nachweislich. Diese Kontinuität ist wohl darauf zurückzuführen, dass diese Bewegung unmittelbar auf Jesus selbst zurückgeht. Die Jünger, die seine Lebensform übernommen hatten, sammelten auch dementsprechend die Aussagen Jesu, die in diesem Zusammenhang interessant waren, und gaben sie dann auch dementsprechend weiter. Der Berner Neutestamentler Ulrich Lutz hat auch in seinem evangelisch-katholischen Kommentar festgehalten, dass das Wanderapostolat eben lange bis ins 3. Jahrhundert existierte und dass die Gemeinden davon auch enorm profitierten. Das wird auch von Paulus und Barnabas, also das heißt, ich muss noch einfügen, man hat sich das eben so vorzustellen, dass die Wanderapostel dann jeweils in ihre Heimatgemeinden zurückgekehrt sind, genauso wie auch Paulus und Barnabas nach ihrer Missionsreise und nach ihrem Aufenthalt auf Zypern wieder in ihre Heimatgemeinde in Antiochien zurückgekehrt waren. Wer sich dem Wanderapostolat widmen wollte, der musste bereit sein, Haus, Hof und Familie zu verlassen und sich mittel- und schutzlos auf den Weg machen. So liest man es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Man kann sich vorstellen, dass ein derartiger Bruch mit allen existenziellen Bindungen und Sicherheiten, vor allem für etablierte und gut situierte Christen, eine harte Herausforderung darstellte. Nicht umsonst überliefert Matthäus die Jesusworte: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, ist meiner nicht wert. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es verlieren. Das ist ein, wird es gewinnen. Dankeschön. Das ist ein happiges Wort. Ebenso radikal klingt es in Lukas Kapitel 9, in den Versen 59 bis 62, wo es heißt, Lukas 9, 59 bis 62, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist ein unheimlich verletzendes Wort, wenn man sich das überlegt, denn man muss das vor dem Hintergrund der jüdischen Tradition sehen und wissen, wie heilig die Versorgung der Eltern und ihre würdige Bestattung in dieser Kultur bis auf den heutigen Tag ist. Und da kommt nun Jesus und sagt, also lass die Toten ihre Toten begraben. Geradezu pietätslos, würde man doch sagen. Oder ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Ganz schön kaltschnäuzig. Diese Worte wollen nicht nur daran erinnern, wie radikal Jesus gewesen ist. Schließlich hat er wirklich eine gerade Linie gezogen. Ja? Er hat es durchgezogen. Und das hat er zum Teil auch von seinen Jüngern verlangt. Aber diese Worte zeigen auch die Funktion, Gläubige immer wieder von Neuem zu bewegen, alle Bindungen aufzugeben und die harten Herausforderungen des Wanderapostolats zu wählen. Die ersten Jünger Jesu werden diesen Ruf als lebenslänglichen Auftrag entgegengenommen haben. Zur Zeit der Abfassung des Matthäusevangeliums wird das Wanderapostolat eher eine Institution auf Zeit gewesen sein. Der Entschluss zu einem zeitweiligen apostolischen Einsatz dürfte trotzdem einiges gekostet haben. Nicht umsonst warnt Jesus vor Illusionen, wenn er etwa einem allzu euphorischen, eilfertigen Mann zu bedenken gibt. Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dieses Los wird auch später manch einen Wanderapostel getroffen haben, zumal dann, wenn er in Ermangelung der Gastfreundschaft keine Aufnahme gefunden hat. In diesem erweiterten Rahmen gewinnt auch der Dialog zwischen Petrus und Jesus in Markus Evangelium Kapitel 10 in den Versen 28 bis 30 eine radikale Bedeutung, und zwar in reeller Hinsicht. Markus 10, Verse 28 bis 30, da heißt es, du weißt, sagt Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Bei Matthäus heißt es dann, was wird uns dafür? Ja? Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder oder Schwestern, Mutter oder Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wie soll man das einordnen? Die Verheißung des ewigen Lebens als Belohnung für die Nachfolge leuchtet ein. Aber welchen Sinn haben die hundertfachen Häuser, Brüder, Schwestern, hundertfache Mütter, Kinder und Äcker, fragt man sich, die die Boten des Evangeliums jetzt schon bekommen sollen? In den Kontext, also in den Zusammenhang des Wanderapostolats hineingestellt, verheißt es den wandernden Christen hundertfache Aufnahme in fremden Häusern. Immer wieder werden sie dann die Gastfreundschaft anderer Familien erleben und sie werden erleben, wie diese Familien ihn oder wie diese gastfreundlichen Brüder und Schwestern ihnen zur Familie werden. Somit steht hinter den Worten Jesu nicht etwa geistliche Symbolik nur, sondern missionarische Alltagssituation. Mit der zunehmenden Ausbreitung der christlichen Gemeinden in Palästina und in Syrien wird sich die Situation verbessert haben. Bis gegen Ende des ersten Jahrhunderts ist in diesem relativ kleinen Raum eine ganze Anzahl von Dörfern mit Christen beheimatet. Am Ende des ersten Jahrhunderts konnte man in den Dörfern und in den Städten mit christlichen Brüdern und Schwestern rechnen, die die Wanderapostel mit ihrer Gastfreundschaft versorgten. Diese Bereitschaft existierte nachweislich noch zu Beginn des dritten Jahrhunderts in Erinnerung eben an die Verheißung in Matthäus 10, nämlich dort geht es um die Belohnung, die Jesus ausspricht. Er sagt nämlich Matthäus 10 in den Versen 40 und 42. Er sagt hier, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frischen Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht ohne Lohn bleiben. Die Botschaft dieser Verheißungen ist klar. Die allenthalben schon sesshaften Christen sollen motiviert werden, die wandernden Propheten und Brüder zu unterstützen. Für ihre Hilfe und für ihre Gastfreundschaft wird ihnen keine geringere Vergeltung zuteil werden als ihren wandernden Brüdern. Und das ist nicht wenig. Das ist die Botschaft und man versteht diese Botschaft, wenn man das in diese gesellschaftliche, soziologische Situation der urchristlichen Gemeinden hineinstellt. Wie sich das dann auf die Struktur der Bergpredigt auswirkt, das werden wir nach der Pause sehen, nachdem wir uns bei Kaffee und Kuchen gestärkt haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja.